Was hat denn jetzt der Klimamobilitätsplan gezeigt, Fabian? Wie weit ist denn Freiburg?
Also das war das erste Monitoring zur Umsetzungsstand des Klimamobilitätsplans. Der ist 22 oder 23 dann beschlossen worden und sie haben sich jetzt die Jahre 23 und 24 angeguckt. Also so wie ich das verstanden habe, dadurch, dass es das erste Monitoring war, haben sie etwas länger gebraucht, um die Daten überhaupt rauszufinden, woher kriegen sie welche Daten und wie fassen sie sie zusammen. Aber es ist auch klar, es waren die ersten zwei Umsetzungsjahre, da mussten sie, es gab auch einen personellen Wechsel in der Stabsstelle. Der den Klimamobilitätsplan mitentwickelt hat, ist gar nicht mehr da, das ist neues Personal, von dem her gab es da einiges an Aufarbeitung, glaube ich. Dafür finde ich das Ergebnis eigentlich recht ansehnlich. Also wenn man sich auch das gelayoutete PDF anguckt, dann gibt es da durchaus einige, also das ist schön aufbereitet, gut aufbereitet. Klar ist aber auch, die haben sich jetzt erstmal angeguckt, in welchen Maßnahmenfeldern sind sie denn ins Handeln gekommen oder haben zumindest die Planung vorangetrieben, um dann später ins Handeln zu kommen. Es ist aber jetzt in diesem Evaluationsbericht noch nicht darauf eingegangen worden, wie haben sich konkret die CO2-Emissionen durch diese Maßnahmen verbessert. Da gibt es ja ein separates Monitoring, wie sich die CO2-Emissionen generell in Freiburg entwickeln. Und sozusagen den ersten Impact wird man in diesem Monitoring dann sehen. Hier geht es eher darum, die gucken, welche Maßnahmen haben wir uns vorgenommen, sind die angegangen worden, sind die umgesetzt worden, wie stehen wir da?
Ein Thema ist ja, über das wir auch früher immer wieder gesprochen haben, der sogenannte Modalsplit, also wie verteilen sich die Verkehre in Freiburg, welche Verkehrsmittel werden genutzt. Kam da was jetzt dann schon heraus, wie sich das Ganze entwickelt? In der Vergangenheit haben ja noch immer viel zu viele Menschen aufs Auto auch in Freiburg gesetzt.
Ja, ich wollte zunächst mal einen anderen Akzent setzen. Also ich finde nicht, dass es Freiburg auf dem Kurs ist, sondern ich finde tatsächlich, Freiburg ist nicht auf Kurs. Der Modal Split und die PK, also die Wegekilometer, die per Auto zu Fuß mit dem ÖPNV und so weiter zurückgelegt werden, um da gleich einzusteigen, ist dann zum Beispiel so, dass der Kfz-Anteil bei den Wegekilometern gleich geblieben ist. Auch die Anmeldezahlen von Autos und der relativ geringe Prozentsatz von zum Beispiel Elektromobilität deutet nicht darauf hin, dass das sich realisieren wird. Und vor allen Dingen das Zentrale ist, dass das finanzielle Standbein, das sich eigentlich vorgenommen hatte, die Stadt, durch Gesetzeskompromiss zwischen Schwarz und Grün auch weggefallen ist. Nämlich, dort war angedacht worden, dass es eine Arbeitgeberabgabe für die Wege zumindest der Beschäftigten und so weiter geben sollte. Also insofern sage ich mal, das ist eine eher Wahlkampfüberschrift als eine Tatsachenbeschreibung, auch wenn es sich zurückgeht auf das Jahr 23, 24 und wo die vier Hauptbereiche, die dort tangiert sind und die 60 Maßnahmen, die angeblich zu zwei Drittel erfüllt seien, angegangen sind. Das waren vielerorts nur Vorplanung gewesen.
Freiburg. So. Wahlkampf.
Das ist meine Antithese jetzt mal.
Als Wahlkampf bezeichnest du die These, die schon die, den Titel der Publikation Freiburg auf Kurs. Wie siehst du das, Fabian?
Ja, also Michel hat recht. Die Stadt zieht natürlich dann immer raus, dass die Anzahl der Wege im Umweltverbund haben sich erhöht, aber die CO2-Emissionen entstehen ja nicht bei der Anzahl der Wege, sondern bei den zurückgelegten Kilometern. Und da ist der Anteil des MIF, des motorisierten Individualverkehrs, gleich geblieben. Und ja, die Elektrifizierungsquote ist nicht auf dem Weg. Auch Freiburg ist da nicht besser wie irgendwo anders. Und eine Quote hat sich verbessert, im Carsharing ist die Elektrifizierungsquote tatsächlich gestiegen, aber trotzdem auch noch nicht da, wo man hin will. Die mit den Maßnahmen, ich hatte auch das Gefühl, oftmals haben die sich gesagt, ja, wir sind jetzt auf dem Weg, also auch die Zählung, mit wie vielen Maßnahmen sind jetzt schon auf dem Weg oder umgesetzt, sie war sehr, sehr optimistisch. Also da gab es einen großen Anteil, wo sie überhaupt noch nichts zu sagen konnten und die noch gar nicht angefangen haben und sie haben dann trotzdem irgendwie alle Maßnahmen, wo schon mal was gemacht wurde, einfach als Erfolg verbucht und abgehakt. Und das ist mir auch ein bisschen zu auf die Schultern klopfen. Oftmals sind es auch tatsächlich Maßnahmen, mit denen sie selber gar nichts zu tun haben. Also wo sie dann andere Akteure aktiv geworden sind und sie sagen jetzt, ja super, haben wir alles gemacht, haben wir umgesetzt, wo ich mir dann auch denke, naja, das ist ein bisschen zu optimistisch gedacht.
Gehen wir in die Maßnahmenpunkte. Punkt 1 ist, was angegangen werden soll, ist der Ausbau, der weitere Ausbau des Radwegenetzes. Wie geht der voran? Wie weit sind da die Planungen, Fabian?
Also das war tatsächlich der Anteil im Model Split, der massiv gestiegen ist. Also wenn man sich die Wege anguckt, dann gibt es viel mehr Wege, die auf dem Fahrrad zurückgelegt werden. Auch bei den Kilometern ist der Fahrradanteil signifikant gestiegen. Das hat sicherlich auch den Effekt, dass die E-Bike-Quote in diesem Betrachtungszeitraum auch gestiegen ist. Also es ist ja durch viele Studien belegt, dass wenn die Leute sich ein Pedelec zulegen, die zurückgelegten Kilometer auch länger werden und das Rad auch öfters genutzt wird. Es ist auch im Radwegenetz was passiert. Das kann man jetzt nicht sagen, dass da nichts passiert ist. Ich glaube, der Fuß- und Radentscheid hat da auch einiges an Bewegung reingebracht. Wir sind weit entfernt von fertig. Wir sind auch weit entfernt von die Standards, die wir gefordert haben damals als Fuß- und Radentscheid, sind umgesetzt worden. Aber es gab durchaus Maßnahmen, die umgesetzt wurden. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Wenzinger Straße angucken, bei der Blauen Brücke, wie das vor 5 Jahren noch aussah, mit überall Autos, die durchfahren, die dort parken, da gibt es schon Veränderungen, die man durchaus feststellen kann. Ich finde es auch positiv zu erwähnen, dass der Radschnellweg jetzt angefangen wird zu bauen in Herdern, also die Stadt Freiburg hat dort die Planung massiv vorangetrieben, insbesondere der Florian Schneider war da sehr dahinter. Wenn man sich anguckt, was außerhalb des Freiburger Stadtgebiets läuft beim Regierungspräsidium, die haben im Prinzip schon aufgegeben. Also die sagen nicht mal mehr ein Datum, wann sie fertig sein wollen, geschweige denn, wann sie anfangen wollen zu bauen. Also das ist natürlich, man will immer mehr, man will, dass es schneller geht, aber man kann es auch deutlich schlechter haben, sagen wir mal, beim Radwegenetzausbau.
Das ist richtig, aber trotz und alledem, also gerade wenn wir den auch in Freiburg ja typischen Auspendelverkehr in Bezug auf Freizeitverhalten ansehen, wäre es sicherlich besser, auch da schon weiter zu sein. Denn wenn das substituiert werden soll von Autos hin zu Fahrrad, dann wird man sicherlich auch um den Ausbau der Elektromobilität im Fahrradbereich und auch in den Carsharing-Bereichen nicht darum herumkommen. Plus die Verbesserung natürlich der Wegestrukturen da drin und der Priorisierung da. Würde ich jetzt mal auch sagen, also als Gegenakzent, sondern einen differenzierteren Akzent vielleicht zu der. Aber ich finde, du hast an dem Punkt auch vollkommen recht.
Fabian, du hast angesprochen den Fuß- und Radentscheid. Ich habe immer den Eindruck, beim Radwegenetz geht zumindest so ein bisschen was schon voran. Es könnte sicher deutlich schneller gehen. Im Fußverkehrsbereich, was auch Maßnahmen der Barrierefreiheit angeht, was auch Überwege, Ampeln angeht etc., da geschieht, so zumindest nehme ich das wahr, in Freiburg relativ wenig. Wie nimmst du jetzt die Planung für einen verbesserten Fußverkehr in Freiburg wahr?
Also ich sehe auch, dass da absolut die Priorität fehlt. Ich sehe schon, dass wir im Garten- und Tiefbauamt Menschen sitzen haben, die selber auch Fahrrad fahren. Die haben das Problem in Anführungszeichen, dass sie halt Männer zwischen 40 und 60 sind oder zwischen 35 und 60 und deswegen eine Perspektive auf den Radverkehr haben. Hey, geht doch, kann man doch benutzen. Also da fehlt oftmals diese Brille von kleine Kinder und ältere Menschen sollten auch sicher Fahrrad fahren können. Aber grundsätzlich gibt es ein Verständnis für Radverkehr. Die Perspektive des Fußverkehrs fehlt da sehr. Also ich habe gerade wieder einen kleinen Sohn mit 6 Monaten, bin mit Kinderwagen unterwegs in der Stadt und Barrierefreiheit. Da gibt es noch massive Lücken und dort gab es eigentlich auch eine Stelle, wo aber, ich glaube, dann über längere Krankheiten die Stelle praktisch nicht ausgeübt wurde, nicht besetzt wurde. Und wenn wir dann nachfragen, wie sieht's denn aus mit Fußverkehr, dann werden wir eben mit Maßnahmen, ich sage jetzt nicht abgespeist, das sind ja auch Sachen, die wichtig sind und man muss ja auch irgendwo anfangen. Also Thema Bordsteinabsenkung im Kreuzungsbereich, die Sichtbarkeit durch schraffierte Bereiche und dann solche, wie sagt man, so kleine Inseln, dass man schon sich in die Straße vortasten kann, um die Autos rumgucken kann, damit die Straßenquerung auch nicht so lange ist. Also da wird im Kleinen schon was gemacht, aber es sind Tropfen auf den heißen Stein und leider noch viel zu wenige Tropfen. Also es gab auch einen Beschluss vom Gemeinderat zum Beispiel, der die Kreuzungsbereiche in der Viere, die Stadtverwaltung beauftragt haben, die Kreuzungsbereiche in der Viere besser freizuhalten und die Kreuzung sicherer zu machen. Da gab es dann 3-4 Kreuzungen, die umgebaut wurden, soweit ich weiß, aber dann hat man im Endeffekt wieder aufgehört. Die Maßnahmen zur Beseitigung des Gehwegparkens, die Umordnung der, also die Neuordnung des Parkens in gewissen Quartieren, das geht sehr, sehr langsam voran. Das schmerzt so richtig, wenn man dann wieder sieht, dass die Digitalisierung uns da wieder im Wege steht. Also dann heißt immer, ja, wenn wir das Parken neu ordnen, dann müssen wir danach eine Parkraumbewirtschaftung einführen. Das heißt, dann müssen wir Bewohnerparken machen. Fürs Ausstellen des Bewohnerparkausweises brauchen wir die ComOne, die Dienstleistungsgesellschaft für die Informationstechnik in Baden-Württemberg, damit die Erfassung des Bewohnerparkens digital ist und, wie sagt man, medienbruchfrei sozusagen. Und weil der Bewohnerparkausweis für die Autos nicht medienbruchfrei beantragt werden kann, verzögert sich die ganze Umgestaltung des Parkraums und damit auch die Verbesserung für den Fußverkehr, weil die Autos dann nicht mehr auf dem Gehweg stehen und im Zuge der Umordnung des Parkens dann auch Kreuzungsbereiche besser freigehalten werden können und etc. Also im Endeffekt, weil man den Autofahrern den Bewohnerparkausweis nicht so bequem wie möglich ausstellen kann, können wir leider nichts für den Fußverkehr tun.
Also das ist doch ein bisschen das prinzipielle Verhältnis dazu, dass man zu ordnungsrechtlichen Maßnahmen, vor ordnungsrechtlichen Maßnahmen auch zurückschreckt einfach. Das muss man vielleicht auch dazu sagen, ja. Das heißt, es ist ja auch in diesen Zielschwerpunkten, die ausgehandelt sind, sind ja alles angebotsorientierte Maßnahmen im Wesentlichen, die da vorgelegt worden waren. Aber nie ordnungsrechtlich, dass man zum Beispiel sagt, okay, da muss eben halt mal, sie machen hier fortgesetzt Kontrollen auf Schwarzfahrer im ÖPNV, aber normale, wenn man die Kartäuserstraße lang geht, da passiert so gut wie nie was, ja, auf Deutsch gesprochen. Also da fehlt eigentlich auch so eine Tendenz, die eingeschworene Tendenz, die unter Neideck da schon entwickelt worden war, das fassen wir nicht an, ja. Also da auch mal dann zu sagen, okay.
Bestes Beispiel in Haslach. Also die Sophie Kilian hat es, glaube ich, nochmal angesprochen. Wir haben uns, also weil in dieser Klimamobilitätsplan hat auch einen Teil zu Stadtteilzentren. Stadtteilzentren sollen verkehrsberuhigt werden, sicher sein für kleine Kinder, eine höhere Aufenthaltsqualität und so weiter. Und wir haben uns in Haslach 4 Jahre lang beschäftigt mit Bürgerforen. Wir haben Aktionen gemacht vom Fuß- und Radentscheid. Es gab x Stadtteilkonferenzen, einen Beteiligungsprozess, ein Planungsbüro wurde beauftragt. Es gab x Lösungen, die auf dem Tisch lagen. Und mit was sind wir jetzt am Ende rausgekommen? Die stellen jetzt ein paar mehr Radbügel auf, machen bei einer oder anderen Kreuzung, machen sie die Straße ein bisschen schmaler, dass man besser rüberkommt, machen vielleicht einen Kreisverkehr noch bei der Markgrafenstraße, Schererstraße. Aber die Maßnahmen, die auch in der Verkehrsstudie was gebracht haben, also die tatsächlich den Durchgangsverkehr in Haslach reduziert haben, den illegalen Durchgangsverkehr, weil diese Karl-Kistner-Straße ist anlegerfrei, diese Maßnahmen sind nicht beschlossen worden. Und sie lagen auf dem Tisch. Und weder die Stadtverwaltung noch die Politik hat sich getraut zu sagen, ja, das ist ein Stadtteilzentrum, wir wollen nicht, dass Bürgerinnen und Bürger aus Opfingen mit dem Auto durch Weingarten und Haslach in die Innenstadt fahren. Dafür gibt es Bundesstraßen. Die sollen über die Hilal-Wif-Jaffo-Allee zum Zubringer Mitte fahren und dort in die Stadt. Die sollen nicht durch Haslach fahren. Das wurde bewusst nicht entschieden. Und wenn wir mit so einer Politik, mit so einer mutlosen Politik weitergehen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn in 4 Jahren immer noch der Kfz-Anteil bei Wegekilometer gleich ist. Das habe ich auch im Ausschuss wieder gesagt. Michel hat es aufgenommen.
Ja, genau. Also eben, das sind... Das,
ihr seid das, euch das also, ihr seid euch also weitestgehend einig, dass es, um wirklich was zu erreichen in Sachen Klimabilanz im Verkehrsbereich in Freiburg, dass es da auch drastischere Maßnahmen bräuchte, auch wirklich ordnungsrechtliche Maßnahmen.
Es ist einfach eine Illusion, den Leuten vermitteln zu wollen, ihr könnt alles machen wie bisher und dann zu hoffen, dass sich was zu verändert. Veränderung kann wehtun, aber Veränderung ist notwendig.
Ja. Das kann man viele Bereiche angucken. Man kann es mit dem Umwelt, mit dem Umland auch angucken, ja. Also das heißt, die Überzeugungskraft hin zum Umland, da dehnt sich jetzt zumindest via der privaten Fahrradverleiher bestimmte Stellpunkte und dass du auf die Leihräder kommen kannst und auch abstellen kannst an den Umsteigepunkten zum ÖPNV, da dehnt sich jetzt was aus. Aber das hätte man ja auch schon von vornherein sich denken können, ja. Und man kann auch ordnungsrechtlich, wenn man etwas sagt, wenn wir die Innenstadt schon frei halten, auch wenn da die ganzen Parkhäuser im Außenring nun mal sind, dann kann man ja auch mal den Schritt wagen in Richtung, was denken wir eigentlich ein, dass diese Innenstadt auch in den Parkhäusern nur mit Elektromobilität beziehungsweise nur mit Quoten für Verbrenner im äußeren Bereich belegt werden. Das ist sowohl jetzt im Umbau der Parkgarage am Bahnhof als auch in den anderen städtischen nie auch nur in Erwägung gezogen worden, ja, solche Überlegungen. Und so größere Überlegungen sich zu machen, das ist im Moment nicht auf der Agenda, zumindest der politischen Führung, sage ich mal, im Bürgermeisteramt.
Wobei das natürlich auch dann ein bisschen die Frage ist, autofreie Innenstadt zu versuchen, ja, aber ob man, wenn man Parkhäuser erhält, ob man dann praktisch die ausschließen soll, die sich kein neues Elektrofahrzeug leisten können, das ist natürlich durchaus auch diskussionswürdig.
Aber du kommst in diese Innenstadt, du kommst mit Fahrrädern, du kommst mit dem ÖPNV, du kommst dort rein. Und wenn das so ist, sage ich, in der Stadt haben 40% ein Automobil der Haushalte und 60% ist die Mehrheit. Die kommt dort rein. Und gerade wenn man sagt, dass die Leute in Anführungszeichen finanziell ärmer sind, dann sind das diejenigen, die als erstes auf solche Fortbewegungsmittel angewiesen sind.
Und, also nochmal zwei Aspekte da. Also zum einen ist es nicht mehr so, dass du ein Elektroauto nur noch neu kaufen kannst. Also der E-Automarkt, gerade im Gebrauchten, ist zurzeit sehr attraktiv, weil es diese staatliche Prämie für Neufahrzeuge gibt. Will sozusagen niemand mehr, ja, jetzt übertrieben gesprochen, diese alten E-Autos in Anführungszeichen von vor 3-4 Jahren gebraucht kaufen. Deswegen ist es eigentlich gerade relativ erschwinglich, sich gebrauchte E-Autos zu kaufen. Wir wissen auch mittlerweile, dass diese ganze Angst mit die Batterie nippelt dann ab, die ist völlig unbegründet. Also ich kann es ja transparent machen, ich arbeite bei Naturenergie Sharing, bei einem Carsharing-Anbieter. Wir haben E-Carsharing seit 2014. Wir haben Fahrzeuge, die sind 12 Jahre alt und die Batterie funktioniert immer noch. Also es ist nicht so, dass die jetzt wahnsinnig viel schlechter wird nach 3 Jahren oder sowas. Also erstens, E-Mobilität ist zugänglich, aber klar, nur die Antriebswende ist zu wenig. Wenn wir jetzt aber aus der Perspektive des Klimamobilitätsplans drauf gucken, dann ist natürlich eine lokale Verringerung der CO2-Emissionen durch eine Antriebswende durchaus denkbar. Wenn man jetzt aber diese Parkhausproblematik nochmal anguckt, da geht es mir gar nicht darum, die Parkhäuser zu schließen. Aber wenn wir zum Beispiel das Colombi-Quartier angucken, wir haben die Rottek-Garage und die Garagen am Bahnhof. Die sind teilweise zumindest in städtischer Hand. Die Rottek-Garage ist es. Wenn du alle Bewohnerparkausweise des Colombi-Quartiers einsammeln würdest und den Leuten sagen würdest, ihr könnt von mir aus für die Kosten des Bewohnerparkausweises oder vielleicht für ein bisschen mehr euer Auto in der Rottek-Garage parken. Und wir machen das gesamte Colombi-Quartier autofrei an der Oberfläche. Dann hast du eine komplett andere Aufenthaltsqualität, viel weniger Lärm, weil in der Eisenbahnstraße diese Autos nicht mehr über das Kopfsteinpflaster rappeln. Du hast viel weniger Parksuchverkehr, weil alle wissen, es gibt keine Parkplätze oben. Und die paar, die es noch gibt, sind für Menschen mit einem Behindertenausweis, die Einschränkungen haben, und ein paar also Lieferzonen für das Gewerbe, für den Einzelhandel, der da ist. Das wäre ein komplett anderes Quartier und es gibt mehr Stellplätze in der Rottek-Garage, als es Bewohnerparkausweise im Colombi-Viertel gibt. Das könntest du heute beschließen. Die FSB ist eine 100%ige Tochter der Stadtbau. Du könntest das heute beschließen, wenn du möchtest. Aber du brauchst politischen Willen dafür.
Ja. Ich denke auch, das ist das Kernproblem in Freiburg.
Es gibt auf jeden Fall einige Vorschläge. Vielleicht noch kurz, weil wir ja auch ordnungsrechtliche Aspekte angesprochen haben und das Parken angesprochen haben, auch auf der Tagesordnung des Mobilitätsausschusses und auch Teil des Klimamobilitätsplans ist ja die Parkraumbewirtschaftung. Da soll jetzt in Zukunft ein Scan-Car durch die Gegend fahren und die digitale Parkraumkontrolle voranbringen. Wird das jetzt eine relevante Verbesserung darstellen?
Also das, wir sind weit entfernt davon, dass das Realität wird. Ne? Das ist jetzt ein Pilotversuch. Also während andere Länder in Europa das seit Jahren einsetzen, produktiv und auch wirklich mit echten Verwarnungen, sind wir jetzt in Baden-Württemberg seit einem Jahr so weit, dass wir eine Rechtsgrundlage haben. Das ist das einzige Bundesland, das bisher eine Rechtsgrundlage hat. Aber jetzt fangen wir erstmal an, Pilotprojekte zu machen, um rauszufinden, ob das technisch vielleicht geht, was im Ausland seit Jahren praktiziert wird. Also da muss man schon ein bisschen die Köpfe, Hände über den Kopf zusammenschlagen. Also es scheint sehr vielversprechend zu sein, diese Versuche. Das Problem, das Grundproblem ist da, die Stadt, also die Politik hat ja beschlossen, wir weiten die Parkraumbewirtschaftung aus. Das ist gut. Es geht sehr langsam. Also wir sind jetzt bei 24,2% der Gesamtfläche der Stadt, die bewirtschaftet ist. Das Problem ist aber, wenn du mehr Fläche bewirtschaftest, brauchst du mehr Personal, um diese Regelungen auch durchzusetzen. Weil Regeln aufstellen und nie kontrollieren bringt nichts. Siehe Karl-Kistner-Straße, anlegerfrei, 66% der Autos interessiert es nicht. Also wenn du Parkregeln und Gebühren erheben willst, musst du es auch kontrollieren. Da du keinen Einfluss darauf hast, wie hoch das Bußgeld ist bei einem Verstoß, weil das ist Bundesrecht, musst du die Kontrollintensität erhöhen. Und das schaffst du nur durch den Einsatz von Technik. Und ich bin auch überzeugt davon, um den gleich mal vorzugreifen, es gibt ja immer die Datenschutzbedenken, aber ich bin überzeugt davon, dass es sehr viel besser ist oder weniger gefährlich, ein staatlich reguliertes Scanfahrzeug oder mehrere durch die Stadt fahren zu haben, die ein klares Protokoll haben, was mit den aufgenommenen Daten passiert, also dass die auf dem Gerät analysiert werden, abgeglichen werden mit einer Datenbank und wenn kein Verstoß vorliegt, sofort gelöscht und ansonsten wird einfach ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Im Vergleich dazu sind diese ganzen Kameras, die an allen modernen Autos verbaut sind, Daten aufnehmen, die Teslas teilweise komplett wegspeichern und in ihre Cloud hochladen, ein viel, viel größeres Problem als die 3-4 Fahrzeuge, die dann im öffentlichen Auftrag rumfahren und eine klare Regelung haben, wie sie mit Daten umgehen. Mhm. Und also durch die höhere Kontrollintensität kannst du die Regelung durchsetzen und natürlich hat nur dann die Maßnahme auch einen Einfluss auf deine CO2-Bilanz.
Und man muss dazu sagen, es gibt eine Datenschutzgrundverordnung und dazu haben sich die öffentlich-rechtlichen oder die öffentlichen Kommunen auch dran zu halten. Und insofern sind die Bedingungen dessen, dass du das auch datenschutzkonform, Fabian hat das ja gerade gesagt, dass das sofort zu löschen ist, wenn da nichts da drauf ist, was relevant ist für den gesetzten Zweck, dann ist das, eine technische Möglichkeit. Ob man es will, ist trotzdem noch eine andere Frage, sage ich mal so.
Ja, jetzt haben wir schon einiges gesprochen über die Themen des Mobilitätsausschusses, über den Klimamobilitätsplan. Fabian, vielleicht einfach als Abschluss, du hast gerade schon einige Maßnahmen erwähnt, die die Stadt ergreifen könnte. Vielleicht nochmal zwei Maßnahmen, die jetzt dringend angegangen werden sollten, um hier relevante Verbesserungen auch was den CO2-Ausstoß angeht, in Freiburg zu erlangen.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass dieses Scanphase ein wichtiger Meilenstein sein kann. Da muss man natürlich dahinter sein und das auch umsetzen. Die Größenanpassung bei den Bewohnerparkausweisen, die muss auch umgesetzt werden. Da muss einfach mehr Druck dahinter kommen. Ja, Maßnahmen gäbe es viele. Ich habe es mit der Colombi-Garage, mit der Rotter-Garage im Colombi-Quartier, hatte ich vorhin schon erwähnt. Ich glaube tatsächlich, wir dürfen uns nicht weiter der Illusion hingeben, den Menschen verkaufen zu wollen, ihr dürft alles weitermachen wie bisher und dann wird sich was ändern. Wenn wir objektiv erkannt haben, dass wir Änderungsbedarf haben, müssen wir die Maßnahmen umsetzen, von denen wir wissen, dass sie zum Erfolg führen und dürfen nicht immer uns hinter dem Argument verstecken, wir müssen ja alle mitnehmen. weil dann bleiben wir stehen.
Ich denke auch, alle werden mitgenommen werden, wenn sie die Resultate sehen. Für ihre eigene Aufenthaltsqualität in dieser Stadt und das Zusammenleben können. Das beweist auch für mich in gewisser Weise auch sowas wie Paris oder sonst was, oder solche Städte.
Da wollte ich auch fast noch drauf eingehen, auf das positive Beispiel Paris, wo sich ja wirklich in den letzten Jahren sehr viel, zumindest was man hier so mitkriegt, verändert hat. Ja, soweit Fabian Kern vom VCD und unser Gemeinderatskorrespondent Michael im Gespräch zum Mobilitätsausschuss des Freiburger Gemeinderats, zum Klimamobilitätsplan Freiburg 2030.